HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Jedes Kind muss lesen lernen. Das fordert eine der erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen, Kirstin Boje. Sie geht mit ihren Büchern, mit Tabo, Detektiv und Gentleman oder Der kleine Ritter Tränk, in die Schulen und liest vor. Was sie dabei beobachtet, empört die Schriftstellerin. Denn es ist nicht selbstverständlich in Deutschland, dass jedes Kind richtig lesen kann. Für Kirstin Boje ist aber klar, ohne Lesen können keine Teilhabe in unserer Gesellschaft. Und deswegen engagiert sie sich auch immer wieder fürs Lesen lernen. Darüber will ich mit dir sprechen, jetzt in HR Info das Interview. Frau Boje, ich würde gerne zu Anfang mit Ihnen ein Lesepuzzle spielen. Und das geht so. Sie haben das Wort Lesen, das lege ich Ihnen jetzt mal hier hin als Puzzlestein.
Ja, vielen Dank.
Und ich gebe Ihnen weitere Steine und Sie sagen mir, ob das für Sie zusammenpasst oder nicht. Hier kommt der erste. Was steht drauf?
Voll altmodisch. Nein, ich sehe auch so schon, die passen überhaupt nicht zusammen.
Brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Was ist hiermit?
Smartphone. Ja, vermittelt. Also vielleicht würde ich da gerne noch ein Zwischenstück haben, aber...
Geht das auf dem Smartphone lesen?
Also wenn ich das Smartphone tatsächlich nicht primär für YouTube nutzen würde, wofür es ja Kinder und Jugendliche hauptsächlich nutzen, oder für Snapchat oder Instagram, sondern um ein Buch zu lesen, würde ich mich ja sehr freuen. Es gibt es ja tatsächlich. Mhm. Und ich glaube auch, da kämen wir aber jetzt ein bisschen weg von unserer deutschen Situation, ich glaube auch, dass weltweit das Lesen auf digitalen Geräten die einzige Zukunft ist für ganze Kontinente. Also nehmen Sie einen Kontinent wie Afrika, wo es so gut wie keine Verlage gibt, so gut wie keine Buchhandlungen. Wenn die Menschen da lesen sollen, dann ist die digitale Möglichkeit was ganz, ganz Großartiges. Das ist bei uns aber nicht so.
Ich wollte gerade sagen, hier könnte man auch sagen, das Smartphone ist der natürliche Feind des Buches, oder?
Naja, schon wenn es um die Frage der Konzentration geht und wenn es um die Frage des Zeitbudgets geht. Insofern könnten wir sagen, das Smartphone ist ein natürlicher Gegner des Lesens. Aber nicht nur.
Kommt ein nächstes Puzzlesteinchen. Zack.
Das ist ein sehr gemeines
Couch-Potato.
Puzzlesteinchen, Couch-Potato. Das hätte ich nun überhaupt nie mit Lesen assoziiert, sondern eigentlich immer mit Fernsehen. Couch-Potato ist so negativ konnotiert von vornherein. Dafür ist mir Lesen zu positiv konnotiert. Ich denke, das, was beim Lesen passiert, selbst wenn ich auf dem Sofa liege, ist so unglaublich viel, was an Aktivitäten in meinem Kopf abläuft, dass es eigentlich mit der Trägheit, die in diesem Begriff Couch Potato ja automatisch mitgedacht wird, nichts zu tun hat. Also deshalb, diese beiden Puzzlesteine würde ich nicht gerne zusammensetzen.
Passen nicht.
Wollen.
Ja, nö. Passen so nicht. Hier, kommt noch einer.
Teilhabe. Ja, das ist vielleicht das Puzzleteil, das mir am wichtigsten ist und das nun ganz 100% zum Lesen gehört. Ohne Lesen keine Teilhabe an der Gesellschaft.
Sie haben mal gesagt, lesen können ist das Nadelöhr in die Gesellschaft. Das ist ein Zitat von Ihnen, wenn ich richtig bin. Sag ich, na klar, das sehe ich sofort ein. Wenn ich lesen kann, hat keine Teilhabe, kommt da nicht hin. Aber wo ist das Nadelöhr? Die Kinder lernen doch lesen in der Grundschule, oder?
Also da wissen wir ja inzwischen, dass das nicht stimmt. Die IGLU-Grundschuluntersuchung, die inzwischen auch immer wieder zitiert wird, die hat ergeben, dass in Deutschland fast ein Fünftel aller Zehnjährigen, nämlich 18,9%, nicht sinnentnehmend lesen können. Und sinnentnehmend bedeutet nicht, wie zu meinem großen Erstaunen sogar viele Politiker glauben, dass ich einen Text interpretieren kann. Das ist mir egal, ob Kinder einen Text interpretieren können. Es bedeutet einfach, dass ich den Text verstehe. Und diese 18,9%, die sind alphabetisiert. Die kennen die Buchstaben, die können die zusammenziehen. Aber weil eben unser Gehirn nicht fürs Lesen gemacht ist, reicht unser Kurzzeitspeicher nicht aus, zu einem Zeitpunkt, zu dem wir noch langsam lesen, sich sozusagen alles zu merken. Und bei denen, die sich langsam durch den Text buchstabieren, ist der Anfang längst wieder rausgefallen, wenn sie am Ende ankommen. Und deshalb wissen sie nicht, was sie gelesen haben. Das heißt, die können ihnen einen Text vorlesen, langsam, stockend. Aber sie denken, naja, da könnte noch was passieren, der könnte noch schneller werden, das könnte noch besser werden. Aber wenigstens kann er lesen. Nein, kann er nicht. Er weiß hinterher nicht, was er gelesen hat. Und diese Fähigkeit ist die Grundlage für alles, alles Weitere. Und ich wünschte tatsächlich, auch in der Politik würde man sich das mal bewusst machen. Weil es natürlich bedeutet, ein Kind, das nicht lesen kann, das wird von der 5. Klasse an in keinem Fach mehr mitkommen. Es wird vermutlich auch keinen Schulabschluss machen können. Und es wird ganz sicher nicht in der Lage sein, einen Ausbildungsberuf zu lernen. Das heißt, ein Fünftel unserer 10-Jährigen, von denen können wir heute schon sagen, sie werden einmal keinen qualifizierten Beruf ausüben können. Und das in einem Land, das händeringend in jedem Herbst wieder nach Auszubildenden sucht.
Das heißt aber, wenn wir das mal weiterdenken, ist es klar, es geht um eine persönliche Einschränkung in einem persönlichen Lebensweg, Berufsweg natürlich, aber wenn wir davon fast 20% reden, dann ist es auch ein gesellschaftliches Problem.
Es ist ein massives gesellschaftliches Problem und es wundert mich eben wirklich sehr, dass das bei den entscheidenden Stellen in der Politik noch nicht angekommen ist. Ich denke, wir können es uns auch ökonomisch überhaupt nicht leisten, von vornherein ein Fünftel unserer Menschen zu verlieren.
Was mir die ganze Zeit im Kopf ist, wenn also diese Fähigkeit, größere Zusammenhänge zu verstehen und aufzunehmen, nicht mehr da ist, heißt das nicht auch was für unsere Demokratie, über die Dinge, über die wir reden oder über diese populistischen kurzen Botschaften?
Ja, natürlich.
Gibt es da auch einen Zusammenhang, oder?
Das ist ja ein weiteres Problem. Also Menschen, die nicht lesen können, sind ja auch gar nicht in der Lage, sich mit komplexeren Argumentationen auseinanderzusetzen, weil ihnen die auch nirgendwo begegnen. Also komplexe, qualifizierte Meinungsbildung passiert auch heute noch zum allergrößten Teil durch Lektüre, durch Zeitungslektüre in den meisten Fällen. Und das heißt, auch für die Demokratie ist das brandgefährlich, was da im Augenblick passiert.
Wir nähern uns an das Nadelöhr, man beginnt zu verstehen, was Sie damit meinen, wie wichtig Lesen ist. Und wenn Sie darüber reden, dann merke ich, das bewegt Sie sehr. Ist das, weil es da um Chancengleichheit, um Gerechtigkeit geht oder was?
Bei mir ist es so, dadurch, dass ich Kinderbücher schreibe, bin ich ja sehr viel an Schulen unterwegs. Mhm. Und ich bin an Schulen in den unterschiedlichsten Stadtteilen unterwegs, an denen ich Kindern mit sehr, sehr unterschiedlichen sozialen und bildungsmäßigen Hintergründen begegne. Und es ist geradezu erschütternd zu sehen, wie weit die Schere da auseinanderklafft. Also nehmen wir einen Stadtteil, in dem eher Menschen mit höheren Einkommen und in der Regel dann ja auch im höheren Bildungsstand zu Hause sind. Wenn ich da, das ist für mich immer so ein kleiner Test, der noch nicht viel besagt, wenn ich da am Anfang ein Buch hochhalte und sage, daraus möchte ich euch jetzt vorlesen, könnt ihr denn sehen, wie das heißt? Dann gehen in diesen eher gut situierten Stadtteilen, sagen wir 80% der Finger hoch, alle melden sich sowieso nicht, aber melden sich viele Kinder und lesen mir dann fließend vor, was da steht. In anderen Stadtteilen, in benachteiligten Stadtteilen oder Brennpunktstadtteilen ist es erstmal still. Dann sehe ich, wie die Kinder die Augen zusammenkneifen. Dann sehe ich, wie sich die Lippen bewegen, weil die nämlich noch nicht still lesen können, sondern noch im Prinzip laut Buchstabe an Buchstabe rein. Was ja, wie ich gesagt habe, die Konsequenz hat, dass sie es nicht verstehen können, weil der Anfang rausfällt, bis sie das Ende erreicht haben. Und dann melden sich ganz, ganz wenige, ganz, ganz wenige Mutige. Vielleicht wüssten es auch von den anderen ein paar, aber die haben auch gar nicht das Selbstvertrauen. Mein Eindruck ist schon lange, dass da tatsächlich Lernjahre dazwischen liegen.
Ich möchte gerne mal zurück zu der Situation in den Schulen, wo Sie, stelle ich mir das dann richtig vor, da sitzen Sie als die Autorin und dann ein Stuhlkreis von Schülern
Zum Beispiel. Drum,
und das funktioniert, dass die still sitzen und zuhören oder ist das auch durchaus unterschiedlich?
Das ist unterschiedlich, das hängt aber wahrscheinlich auch wieder von den einzelnen Kindern ab. In der Regel funktioniert das sehr gut. Mhm. Ich glaube, die Gründe dafür könnten aber unterschiedlich sein. Also in den eher bevorzugten Stadtteilen, glaube ich, hat es zum Teil damit zu tun, dass ein Autor durchaus auch schon irgendwie ein bisschen was Besonderes ist. So.
Und ja, vielleicht haben wir sogar ein Buch von Ihnen im Schrank.
Ja, oder zumindest von irgendeinem. Oder zumindest von einem anderen Autor. Und Sie wissen, Bücher sind geschätzt. Ja. Bücher sind sowas auch wie ein Statussymbol und so. Also die benehmen sich schon auch deshalb, selbst wenn sie sich langweilen, vielleicht gut. Ich hoffe, sie langweilen sich nicht allzu sehr, aber selbst wenn sie es tun. Das ist in diesen anderen Stadtteilen natürlich eher nicht der Fall. Aber da sind die Kinder dann häufig doch durch die Lehrer so vorbereitet, dass die sagen, und ihr benehmt euch jetzt aber und ihr seid aber höflich zu der Frau. Ich erlebe ganz, ganz selten, dass die Kinder da sich auffällig verhalten. Das bedeutet aber nicht, dass sie immer konzentriert zuhören. Da muss ich mir ja nichts vormachen. Das kann ich zum Teil an Augenbewegungen und so weiter sehen. Die benehmen sich. Die versuchen, sich gut zu benehmen und nicht aus der Rolle zu fallen. Aber vielfach macht es ihnen gar keinen Spaß, zuzuhören. Hm. Und sie sind nicht in der Lage, sich zu konzentrieren. Und die Ursache ist, dass auch in ihren Köpfen beim Vorlesen nicht das passiert, was eben bei den anderen Kindern passiert. Diese sogenannten inneren Bilder, die ja längst nicht immer Bilder sind. Diese sogenannten inneren Bilder entwickeln wir nicht automatisch. Auch das will gelernt sein. Und Kinder, die sozialisiert sind, so primär mit visuellen Medien, bei denen passiert über Sprache allein im Kopf nicht unbedingt viel. Und wenn sie das immer wieder erleben und wenn sie das, wie ich, Jahrzehnte erleben, dann ist es schon sehr, sehr, sehr erschütternd, weil die Kinder ja nichts dafür können. Also kein Kind kann was dafür, in welche Familie es geboren wird. Und wenn die IGLU-Studie sagt, dass Deutschland das Land von 53 untersuchten OECD-Staaten ist, bei dem die soziale Herkunft die größte Rolle für die Lesefähigkeit spielt, dann ist das auf eine Weise beschämend für ein so reiches Land, wie wir es sind, dass ich dafür auch überhaupt kein Verständnis mehr haben kann und denke, wir können gar nicht laut genug einfordern, dass daran was passiert. Trotzdem sage ich noch mal was zur Schule. Es ist ja eine Katastrophe, dass uns so unendlich viele Grundschullehrer fehlen. Also nach der Bertelsmann-Studie eben 26.000 bis 2025. Mhm. Genau. Und das schon jetzt in vielen Bundesländern unter den neu eingestellten Grundschullehrern mehr sogenannte Quereinsteiger sind als qualifizierte Lehrer. Einfach, weil wir Studienplätze für Grundschullehrer abgebaut haben, während gleichzeitig die Geburtenzahlen gestiegen sind. Das ist ja ein Paradox. Das ist ja vollkommen grotesk. Und diese Situation schadet natürlich wieder mehr denen, die von zu Hause nicht die Unterstützung haben, als den anderen. Wenn ein Lehrer nicht in der Lage ist, es den Kindern richtig beizubringen, weil er eigentlich von Haus aus Friseur ist, so, und vielleicht ganz toll mit Kindern umgehen kann, aber nicht wirklich in der Lage zu begreifen, warum sie vielleicht nicht lesen lernen können, welche Methode er anwenden müsste bei diesem Kind und welche Methode bei jenem. Wenn die Kinder dann nicht lesen lernen, dann können wieder die Eltern, die einerseits mehr Bildung, andererseits mehr finanzielle Mittel besitzen, ihren Kindern helfen, die anderen nicht. Das heißt, durch diese Quereinsteiger, so wunderbar sie zum Teil menschlich sein mögen und pädagogisch begabt, um mit Kindern umzugehen, wird diese Schere auch noch weiter auseinanderklaffen. Das heißt, wir müssen dringend Studienplätze für Grundschullehrer schaffen. Es wird dann eine Weile dauern, bis wir sie haben.
Das wird dann in 6-7 Jahren besser, genau.
Ja, genau. Aber trotzdem, selbst wenn wir das tun und selbst wenn wir auch bei den Methoden die Lehrer besser qualifizieren, als das bisher der Fall ist, dann ist es zu spät, am Beginn der Schulzeit anzufangen. Weil schon da die entscheidenden Weichen tatsächlich gestellt sind. Ich denke, man könnte dann mit einer besseren Schule mehr auffangen. Aber alles würde man auch nicht auffangen können. Und deshalb müssen wir einfach sehr, sehr viel in Elternarbeit investieren und in Kitas. Wir sollten uns tatsächlich die Frage stellen, ob wir nicht eine Kita-Pflicht brauchen, weil es gerade auch die aus den benachteiligten Familien sind, die am wenigsten Kitas besuchen, die aus eher bildungsorientierten Familien, aus Akademikerhaushalten, besuchen in der Regel eine Kita schon sehr, sehr früh. Mhm. Da könnte eine Kita-Pflicht helfen, da könnte auch helfen, dass an den Kitas dann tatsächlich die Erzieher anders qualifiziert würden, besser qualifiziert würden. Wenn wir das nicht wollen, könnten wir in eine Richtung denken wie die Österreicher, die zum Beispiel eine 2-jährige Vorschulpflicht haben. Dann hätte man die Kinder zumindest 2 Jahre vor der Einschulung. Also da gäbe es überall Instrumente.
Hi Info, das Interview mit Kirstin Boje. die Verfasserin von über 100 Büchern, ist das richtig? Haben Sie eigentlich mal gezählt?
Nein, ich habe überhaupt keinen Überblick. Ich glaube, der Verlag weiß es auch nicht. Ich habe überhaupt keinen Überblick.
Aber wir können sagen, Sie sind eine der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen in Deutschland. Hier zu Gast bei HR Info das Interview. Und zu jedem unserer Gespräche gehört immer auch diese kleine Box, die hier steht. Da tun wir was rein für unsere Gesprächspartner. Ist nichts Schlimmes. Wollen Sie vielleicht mal aufmachen und mal beschreiben, was Sie finden? Kleine weiße Box.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt und auch ein bisschen in Sorge.
Nein, ist harmlos, würde ich sagen. Was ist das?
Auf den ersten Blick sieht es fast aus wie eine Serviette in einem nicht so teuren Restaurant.
Ist ein bisschen härter.
Auf den zweiten ist es... Ah, es ist Butterbrotpapier. Es ist Butterbrotpapier. Wie schön. Wie wunderschön. Jetzt soll ich Ihnen sagen, was mir dazu einfällt.
Sie müssen es vielleicht nochmal vorlesen.
Also der kleine Text, der auf einem Bogen Butterbrotpapier steht, heißt: Auch große Geschichten fangen klein an. Und das finde ich ganz, ganz wunderbar, weil ich das einfach auf mich beziehe. Und insofern ist es ein Kompliment und dafür bedanke ich mich. Ich habe meine allererste Geschichte mit 5 Jahren geschrieben. Und zwar, weil es kein anderes Papier bei uns zu Hause gab, auf Butterbrotpapier, das mein Vater sonst die Brote für die Arbeit gewickelt hat. Insofern hat Butterbrotpapier für mich immer noch eine ganz besondere Bedeutung. Vielen Dank, das war ein schöner Doseninhalt.
Dieser Impuls zu schreiben, der offensichtlich schon sehr früh bei Ihnen war, ist es das, was Sie immer machen wollten, schreiben?
Ja. Also mit Intervallen. Ich wollte als Kind immer Autorin werden. Ich habe leidenschaftlich gelesen. Es war natürlich noch eine andere Zeit, aber ich habe wirklich leidenschaftlich gelesen. Ich habe mir auch immer Geschichten ausgedacht. Aufgeschrieben habe ich sie mit 5 so, weil ich es auch toll fand, dass ich schreiben konnte. Aber dann lange Jahre nicht mehr. Und dann wieder beginnend mit der Pubertät. Und es war eigentlich für mich ein ganz normaler Berufswunsch, Autorin. Und dann habe ich aber erfahren mit etwa 15 Jahren, dass die wenigsten Autoren vom Schreiben leben können. Das gilt ja bis heute. Man muss das immer wieder sagen. Kinder bei Lesungen sagen dann immer, bist du reich? Und dann sage ich mir, es ist schwer mit Bücherschreiben reich zu werden. Für die meisten Autoren ist es nicht mal möglich, vom Bücherschreiben zu leben. Das gilt heute wie damals. Und da ich nicht aus einer wohlhabenden Familie komme, war für mich immer ganz wichtig, ich habe einen Brotberuf und so. Und dann habe ich aufgehört mit Schreiben und habe gedacht, naja, mach's was anderes. Und bin dann ja Lehrerin geworden. Und wäre auch immer Lehrerin geblieben. Fand es einen ganz schönen Beruf, weil ich ganz gerne mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe. Und musste dann aber gezwungenermaßen nach der Adoption unseres ersten Kindes den Beruf aufgeben. Das war noch eine Zeit, in der das Familienbild vorsah, dass die Mutter zu Hause bleibt und Papa arbeitet. Und ich durfte tatsächlich nicht anfangen, wieder zu arbeiten.
Das heißt, das Jugendamt hat im Prinzip gesagt, wollen Sie das Kind, hören Sie auf zu arbeiten.
Ja, genau so. Und wir hätten nicht darauf gehört, mein Mann und ich, weil wir uns sicher waren, niemand hätte uns mehr ein Kind weggenommen, das wir nun schon mal hatten. Aber wir wollten eben ein zweites Kind von diesem selben Jugendamt und da hätten wir keine Chance gehabt. Und deshalb habe ich aufgehört zu arbeiten. Nur auf diese Weise bin ich dann zurückgekommen zu meinem früheren Wunsch, Bücher zu schreiben, weil ich gedacht habe, jetzt bin ich sowieso zu Hause. Jetzt kann ich es auch mal machen.
HR Info, das Interview mit der Schriftstellerin Kirstin Boje, die wahrscheinlich in jedem Interview eine Frage gestellt bekommt, nämlich die, wie sie an ihre Geschichten kommt. Ne?
Ja.
Da stelle ich jetzt mal eine steile These auf. Ich glaube, Frau Boje schreibt vor allen Dingen über das, was sie bewegt. Mhm. Ich kann das auch stützen. Also ihr erstes Buch von 1985, Paul ist ein Glücksgriff, ist ja eine Familiengeschichte vor dem Hintergrund einer Adoption. Wir haben es gerade schon gehört, das hatten Sie ja selber sozusagen. Sie haben damals Ihren Sohn adoptiert. Sie haben sich 2015 grob um geflüchtete Menschen gekümmert. Mhm. Und auch dazu ist eine Geschichte entstanden. Mhm. Und Sie engagieren sich für AIDS-Waisen in Afrika. Mhm. Und da, zack, ist Thabo der Detektiv und Gentleman in diesem Umfeld. Das heißt also, das hängt schon sehr zusammen. Also Ihre Geschichten mit denen, was Sie tun und erleben, oder?
Ja, also ich glaube, was hundertprozentig stimmt, ist, ich schreibe über Dinge, die mich bewegen. Über was anderes könnte ich nicht schreiben. Ich muss sie nicht selbst erlebt haben, aber sie müssen mein Thema werden können, einfach weil sie mich so beschäftigen. Es ist immer von großem Vorteil, wenn ich einen Erfahrungszugang dazu habe, nicht nur einen theoretischen Zugang. Das lässt sich nicht bei jedem Thema machen. Sie haben von dem Buch Bestimmt wird alles gut gesprochen. Das ist das Buch über eine geflüchtete Familie aus Syrien. Da fehlte mir ja dieser Erfahrungszugang. Also ich bin nicht geflüchtet in meinem Leben, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Und da hatte ich eben das große Glück, dass zwei Kinder aus meiner Nachbarschaft, die schon anderthalb Jahre da waren, dass mir die auf Deutsch die Geschichte ihrer Flucht erzählen konnten. Also bei mir war das Großartige an diesem Gespräch, das über zwei Stunden gedauert hat und bei dem übrigens die Mama dabei war. Ich wollte das nicht mit den Kindern alleine machen. Dass hinterher das Mädchen mich in den Arm genommen hat und gesagt hat, nun dachte ich, das würde so langweilig werden und jetzt war es so schön. Und ich habe nichts getan. Ich habe nur gesessen und zugehört, was die Kinder mir erzählt haben.
Und daran, nicht selber erlebt, aber intensiv mitempfunden, würde ich sagen.
Ja, ich hatte natürlich eben durch das, was die Kinder mir erzählt haben, überhaupt erst die Grundlage für meine Geschichte. Und ich habe hinterher bei Lesungen auch festgestellt, dass das, was die Kinder erreicht, also was die Kinder anrührt an diesem Buch, Dinge sind, die ich selbst nie so hätte erfinden können, eben weil mir die Erfahrung fehlt. Aber diese Kinder haben sie selbst erlebt, haben mir das erzählt und ich musste es nur noch aufschreiben. Und dafür bin ich ihnen auch sehr, sehr dankbar.
Ich habe jetzt erfahren in unserem Gespräch, dass ein Thema, was sie auf jeden Fall auch sehr bewegt, ist eben, dass so viele Kinder nicht richtig lesen können, sinnentnehmend lesen können. Mhm. Das ist auch ein Thema, was sie angeht. Fließt das auch irgendwie in das kreative Schreiben ein? Ist das irgendwo im Hinterkopf, wenn sie...
Ja, also ich habe jetzt gerade mit einer Reihe begonnen, die für leseschwache Kinder gedacht ist. Und zwar, Sie haben Tabu erwähnt als Buch über einen kleinen afrikanischen Jungen, der Kriminalfälle aufklärt. Mhm. Und das Buch ist ganz in der Tradition des klassischen Kinderkrimis. Polizei ist dumm, Kinder sind schlau. Also da ist nichts realistisch in der Hinsicht. Aber der gesellschaftliche Hintergrund, der afrikanische Hintergrund ist schon sehr, sehr realistisch, weil ich da sehr viel Erfahrung habe. So, und die werden ganz gerne gelesen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht werden die ja solche Krimis ja auch gerne gelesen von Kindern, die leseschwach sind. Also die gerade erst sich Mühe geben, mal ein ganzes Buch zu lesen. Und ich habe da eine Reihe begonnen, die heißt Tabu und Emma. Das sind auch Kriminalfälle, aber ganz, ganz einfach geschrieben. Einfache Sätze, keine komplexe Handlungsstruktur, sodass man ohne große Schwierigkeiten durch die Handlung kommt, in der aber dann eben auch Verfolgungsjachten vorkommen oder dass jemand eingesperrt wird oder alles, was man dann so braucht als Neunjähriger. Wir haben ja das Problem, dass vielfach diese Kinder eben noch nicht so gut lesen können, um Harry Potter zu lesen. Es gibt viele Neunjährige, die lesen sich durch Harry Potter. Aber um das zu können, müssen sie ja überhaupt schon mal eine grundsätzliche Lesefähigkeit besitzen. Und die, die das noch nicht schaffen, die brauchen einfachere Einstiegsmöglichkeiten. Und wir haben in Deutschland eine ganz umfangreiche sogenannte Erstleseliteratur, die genau das bietet, was ich eben gesagt habe. Einfache Sätze, wenig schwierige Wörter, keine komplexen Handlungsstrukturen, nur in der Regel orientieren die sich an sehr viel jüngeren Kindern. Und ein Neunjähriger, der schon, ich weiß nicht, wie viele Stunden gezockt hat, der Wahnsinnsbilder im Kopf hat, die spannendsten Verfolgungsjachten, Kämpfe, ich weiß nicht was, dem kann ich dann nicht mit Häschen und Mäuschen kommen. Also das wird der ganz, ganz sicher nicht lesen. Da muss ich dem schon eine Geschichte anbieten, die vielleicht so ein bisschen auf seine eigenen Interessen zugeschnitten ist. Ob da für diese Tabu-Geschichte ausreicht, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist die immer noch zu weit weg von den Fähigkeiten und Interessen dieser Jungs. Aber es ist zumindest mein Versuch.
Mhm. Vielen Dank. HR Info, das Interview mit der Jugendbuchautorin Kirstin Boje. Ich bin Stefan Büchler und Sie können unser Gespräch auch als Podcast hören. Das gibt's online bei hrinforadio.de.